Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, heute wieder mit meiner lieben Frau Diana. Herzlich willkommen, guten Morgen.
Guten Morgen.
Und wir werden heute einiges besprechen. Aber was war denn so die letzte Woche oder die letzten beiden Wochen? Wir nehmen den Podcast immer so alle zwei Wochen auf. Los, was gibt's Neues in der Welt des Abnehmens?
Oh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Was ich vorgestern gesehen hatte, da hatte irgendeine Influencerin mit so 100.000 Followern, ich weiß auch nicht, ob man die kennt, ich kannte die nicht, so eine Story gemacht, ja, hört nicht auf Leute, die versuchen, euch irgendwas übers Abnehmen zu erzählen, die dann Kartoffeln empfehlen. Und damit hat sie so voll die Welle, glaube ich, losgetreten.
Ja.
Und dann hat sie da auch ganz viele Storys drüber gemacht und hat auch irgend so ein YouTube-Video verlinkt. Und ihre Aussage war, dass man mit Kartoffeln nicht abnehmen kann, weil man kann mit Kohlenhydraten nicht abnehmen. Und okay. Damit hat sie halt richtig viele Leute hart getriggert. So.
Ja.
Und dann war ihre Aussage so, ja, die Kohlenhydratspeicher müssen erstmal leer sein, damit der Körper überhaupt an die Fettspeicher kann. Halte ich irgendwie für, also ich habe ja dann witzigerweise.
Dann hast du dich gefragt, was dein Expertenmann dazu sagt.
Genau. Mein Herz hat, mich hat die Story aber auch tendenziell aggressiv gemacht, so, weil man so gemerkt hat, die hat halt nicht so viel Ahnung. Und ich hatte sogar noch vor zwei Wochen ein anderes Video geschaut, wo, ich weiß nicht, worum es ging, aber da wurde auch eine Studie gezeigt, dass da so eine Low-Fat-Diät versus eine Low-Carb-Diät. Und dass die Low-Fat-Diät ja besser gewirkt hat als die Low-Carb-Diät. Sprich, dass Kohlenhydrate ja keinen Einfluss haben. So, jetzt deine Expertenmeinung.
Ja, ist einfach grundsätzlich eine Falschaussage zu sagen, dass man nur abnehmen kann, sobald die Glykogenspeicher leer sind. Wenn, oder in der Tagesschau war eine ähnliche Aussage.
Stimmt, und ich glaube, deswegen hatte ich auch das Video gesehen mit den Studien.
Auf Instagram, wo hat die Tagesschau einige Falschaussagen zum Thema Insulin und so weiter gemacht, können wir auch nochmal gleich ansprechen, aber zum Thema Glykogen und Fettspeicher. Also die meisten Personen wissen ja gar nicht, dass wir Glykogenspeicher haben und dass wir Fettspeicher haben, also das sind ja beides Energiespeicher. In den Glykogenspeichern kann der Körper jetzt ganz einfach oder bildlich gesprochen einfach Kohlenhydrate speichern, in den Fettspeichern Fettspeicher. Auf die Glykogenspeicher, wo er die Kohlenhydratspeicher, die Kohlenhydrate speichern kann, kann er eben schnell zurückgreifen, wenn er mal schnell viel Energie benötigt. Dafür ist dieser Speicher kleiner. Und die Fettdepots, die sind sehr, ich sag mal, effizient. Da kann der Körper auf kleinem Raum viel Energie speichern, aber die Energie kann nicht so schnell freigesetzt werden. Das ist so, einfach gesagt, der große Unterschied. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie bei einem Hybridauto mit Elektroantrieb und mit Benzinantrieb. Man muss das jetzt, damit das Beispiel nicht hinkt, sondern 1:1 übertragbar ist, so vorstellen. Nehmen wir mal an, bei einem Auto ist es so, dass der Verbrennermotor, also der mit Benzin läuft, der kleinere ist, also der nicht so lange durchhält, und der Elektroantrieb mit dem Elektromotor und dem Akku, das ist der mit dem großen Akku, der länger durchhält. Dann könnte man das sich bildlich 1:1 vorstellen, wie es sich mit den Glykogenspeichern und den Fettspeichern verhält. Denn dann wäre es beim Auto so, wenn du ganz normal durch die Stadt tuckerst, dann läuft immer der Elektroantrieb. Also immer, wenn du nicht viel Energie benötigst, wenn du nicht schnell fährst, dann läuft es, das ganze Auto nur über den Elektroantrieb. So ist es auch mit dem Körper. Wenn der Mensch ganz normal umhergeht und so weiter, dann kommt die Energie nicht aus den Glykogenspeichern, sondern aus den Fettspeichern. Und wenn du dann aber mal im Auto voll auf die Tube drückst, 0 auf 100 an der Ampel, voll durchtrittst, dann schaltet sich natürlich auch der Verbrennermotor mit ein. Oder wenn du ganz, ganz schnell fährst. Also immer, wenn du voll durchdrückst, viel Power brauchst, dann kommen beide Motoren. Und so ist, oder dann schalten sich beide Motoren ein. Und so ein bisschen ist das auch beim Menschen. Wenn ich dann plötzlich Krafttraining mache, dann reicht das nicht mehr nur, wenn der Körper einfach aus den Fettreserven oder das Fett mobilisiert, sondern dann braucht der Körper auch das Glykogen. Und daher kommt übrigens auch diese Aussage, ja, du musst im 120 bis 140er Puls dein Cardio machen, damit der Körper schön auf die Fettreserven zugeht, nicht zu hohen Puls haben, damit der Körper nicht das böse Glykogen zieht, sondern wir wollen ja nur das Fett haben. Ist letztendlich eine richtige Aussage, die aber irgendwo Bullshit ist. Denn jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Letztendlich kann es dir fast egal sein, ob der Körper zuerst die Glykogen speichert oder ob der Körper die Glykogenspeicher leert oder die Fettreserven leert. Denn letztendlich, was macht das Auto, egal ob es Benzin verbrennt oder den Akku aufbraucht? Es verbraucht Energie. Was machen wir Menschen? Egal, ob wir die Glykogenspeicher verbrauchen oder an die Fettreserven gehen, wir verbrauchen Energie bzw. Kalorien. Und letztendlich kommt es am Ende des Tages auf die Kalorienbilanz an, ob wir zu- oder abnehmen. Und was wir dabei konkret verbrennen, in welcher Situation, ist zweitrangig. Das heißt, man braucht sich da gar nicht so viele Gedanken machen, ja, muss ich jetzt im richtigen Pulsbereich mein Cardio machen, damit es an die Fettreserven geht und nicht an die Glykogenspeicher. Wenn ich super intensives Training mache und es geht nicht so sehr an die Fettdepots oder der Körper mobilisiert nicht das Fett, sondern die Glykogenspeicher, okay, dann leere ich meine Glykogenspeicher, dann müssen die danach aber auch wieder gefüllt werden. Das heißt, die Kalorien, die ich danach esse, nach dem Training, die Kohlenhydrate, die ich danach esse, die werden dann erstmal dazu verwendet, die Glykogenspeicher zu füllen und nicht die Fettdepots. Das heißt, im Endeffekt ist es völlig Wumpe, sage ich mal, in einigen Situationen, wenn man jetzt viel Krafttraining macht und darauf achtet, dass man dass die Glykogenspeicher, ich sag mal, immer wieder voll sein sollen, okay, dann macht es Sinn, Cardio eher in einem anderen Pulsbereich zu machen, pipapo, aber dass die Glykogenspeicher leer sein müssen, damit man Fett verbrennt, ist Blödsinn. War das verständlich?
Ich fand es verständlich, aber man muss schon mit visuell nachdenken.
Ja, also man kann sich so ein bisschen, wie gesagt, vorstellen mit dem Auto und mit dem Elektroantrieb, außer dass natürlich beim Auto der Verbrennermotor der größere ist und beim Menschen, wie gesagt, die Fettdepots der größere Speicher sind. Aber ansonsten kann man sich das mal so gut herleiten oder merken.
Ich werde jetzt nie wieder wertefreien Hybridauto angucken. Aber, also würdest du sagen, können wir weiter Kartoffeln essen? Okay, wir müssen ja jetzt nicht abnehmen.
Ach so, zu den Kartoffeln, ja.
Aber wir hatten ja vor ein paar Wochen das Thema Superfoods. Und für mich wäre mein persönliches Superfood eigentlich die Kartoffel.
Ist
sogar.
Es auch. Also Kartoffeln ist, wenn ich so ein Lebensmittel nennen müsste, was extrem unterschätzt wird.
Ja.
Und was auch, warum auch immer, teilweise so einen schlechten Ruf hat, dann wären es auf jeden Fall die Kartoffeln, die richtig underrated sind. Weil nur, ich meine, wahrscheinlich sind die Kartoffeln auch underrated, weil sie hier eben zuhaufe vorkommen. Also wir Deutschen, wir kennen die Kartoffel und die ist wahrscheinlich so bekannt und so selbstverständlich, dass wir das nicht mehr sehen, dass eine Kartoffel so ein gutes Lebensmittel ist. Und
die wird hier aber auch ein bisschen, in Anführungsstrichen, missbraucht. So Bratkartoffeln mit richtig viel Öl, ja, oder voll viel Frittiertes halt, ne?
Letztendlich kann man natürlich mega viel machen mit der Kartoffel, ja. Aber die Kartoffel ist erstens ziemlich kalorienarm. Klar, nicht so kalorienarm wie jetzt Brokkoli und so weiter. Aber Kartoffeln sind ja für die meisten Menschen eher nicht die Kategorie Brokkoli, Blumenkohl, Karotten, ja, sondern eher die Kategorie, esse ich jetzt Nudeln, Reis, Kartoffeln, Couscous oder, keine Ahnung, Quinoa, wenn es noch ein bisschen exotischer sein soll. Und da ist die Kartoffel natürlich die kalorienärmste Variante von allen mit 70 Kalorien oder so pro 100 Gramm im Vergleich zu Reis, Nudeln, die alle mehr als das Doppelte haben. Und hinzu kommt, dass Kartoffeln im Vergleich zu vor allem weißen Reis oder im Vergleich zu Nudeln viel, viel mikronährstoffreicher ist. Also es ist ja eine richtige Vitamin- und Mineralstoffbombe im Vergleich zu Nudeln und Reis. Plus weniger Kalorien, plus wenn du die Schale noch isst, noch Ballaststoffe, stärkehaltig, okay, das sind die anderen auch. Und du kannst 100-mal mehr machen als mit Nudeln und Reis. Du hast ja gerade gesagt, man kann sie natürlich auch frittieren, wäre dann nicht so geil. Man kann aber auch Wedges draus machen. Man kann Kartoffeln stampfen. Ofenkartoffeln machen. Man kann Kartoffeln kochen. Eigentlich schon ein mega Lebensmittel. Und ich habe auch, ich weiß nicht, das war in einem Live-Webinar, was ich letztes Jahr oder so, habe ich ja mehrere Live-Webinars gemacht, da habe ich auch über den Sättigungsindex gesprochen. Ja. Da sind einige Studien, wo ein, ja, wo quasi untersucht wurde, wie satt sich Personen fühlen, nachdem sie ein bestimmtes Lebensmittel gegessen haben. Und da ist oder da hat die Kartoffel auch mit Abstand am besten abgeschnitten von allen diesen typischen Kohlenhydratquellen. Ja. Also Leute, ein kleiner Tipp, Goldnugget, esst ruhig Kartoffeln, die sind gut.
Und glaubt nicht jedem auf Social Media oder YouTube.
Ja.
Genau. Ich habe so das Gefühl, es wird immer so alles so richtig krass dargestellt. Also heute Morgen, als ich so mal durch Instagram durchgescrollt habe, findest du auch so richtige Reels, so diese fünf Lebensmittel werden dich töten. So, und dann so, keine Ahnung, hat irgendwie zu viele gesättigte Fettsäuren oder sonstiges. Und ich denke mir mal, von diesem einen Lebensmittel wirst du jetzt auch nicht sterben, ja, wenn also der Rest passt.
Ja, also muss natürlich immer irgendwie was gefunden werden, über was das berichtet wird. Und
ja,
die Leute klicken natürlich nicht drauf, wenn man sagt, jetzt wägen wir mal ab, welche Vor- und Nachteile etwas hat. Sondern es muss natürlich immer in einem sehr dramatisch entweder schwarz oder weiß sein.
Mhm.
Und ja, zu der Tagesschau nochmal, da war es nicht die Kartoffel an sich, sondern da war einmal die Aussage. Und das Schlimme war, dass da sogar noch Mediziner oder Ärzte herangezogen wurden oder teilweise auch Ernährungsexperten.
Aber Ernährung, das Wort Ernährungsexperte ist ja auch wirklich nicht wirklich geschützt, oder? Also ja, gefühlt können ja, die da ja jeden hinsetzen mit einem weißen Kittel. Ich bin
ja auch einfach nur ein Hiopai, der keine Ausbildung oder ähnliches hat. Letztendlich, ja, könnten mich da auch hinsetzen und wenn ich jetzt extrem unwissend wäre und da irgendwas nennen würde, könnten die auch sagen, Jan ist der Ernährungsexperte und ich sage irgendein Bullshit. Letztendlich ja, kann man das an einem, daran nicht festmachen. Ja, da waren Aussagen wie, ich habe es mir hier notiert, Insulin verhindert den Fettabbau. Solange der Insulinspiegel hoch ist, können wir kein Fett abbauen.
Mhm.
Und das ist tatsächlich ja nicht nur die Tagesschau, die das sagt, in dem Fall, sondern das sagen auch ganz bekannte Amerikaner. Ich weiß nicht, mir fällt der Name nicht ein. Es gibt aber so einen sehr bekannten Amerikaner, der ständig auf Instagram und so weiter auftaucht mit irgendwelchen Reels, wo er sagt, solange Insulin hoch ist und so weiter, kannst du kein Fett verlieren. Und auch dazu können wir jetzt natürlich hier nicht einblenden. Gibt es aber, wie du es auch angesprochen hast, eben am Anfang des Podcasts, auch viele, viele Studien, die das untersuchen. Kevin Hall ist ein ganz bekannter, der, ich sag mal, sehr viele Studien designt hat. Und der hat, oder die haben auch, er und Kollegen, Studien oder, ich glaube, Metastudien auch analysiert, aber einige Studien, wo sie vergleichen, okay, zwei Gruppen essen die gleiche Menge an Kalorien. Die einen essen Low Carb, die anderen Low Fat. Und ist ja eigentlich relativ einfach, relativ simpel im Prinzip herauszufinden, ob jetzt Insulin den Fettabbau verhindert oder nicht. Mhm. Weil das ist ja das Einzige, was du machen musst. Gleich beide Personen kriegen oder beide Gruppen kriegen die gleichen Kalorien. Die einen halt Low Carb, die anderen Low Fat. Und dann guckst du einfach, wer am Ende mehr Fett verliert. Und tatsächlich hat die Low Fat Gruppe sogar mehr Fett verloren. Nicht gleich viel Fett verloren, sondern die Low-Fat-Gruppe hat mehr Fett verloren. Und das ist eigentlich ein ziemlich guter, oder zeigt schon auf relativ simple Art und Weise, dass Insulin nicht der verhindernde Faktor ist, der den Fettabbau verhindert. Der Grund, warum Low-Fat, die Low-Fat-Gruppe sogar noch mehr Fett verloren hat, ist, das sage ich auch immer im Coaching, weil natürlich Kohlenhydrate oder beim Konsum von Kohlenhydraten bei der Verstoffwechselung mehr Energie benötigt wird, als wenn man einfach Fett isst, weil Nahrungsfett wird super einfach zu körpereigenem Fett. Der Körper muss da jetzt nicht viel Energie bei der Verstoffwechselung aufbrauchen. Wenn man Kohlenhydrate isst, dann verpufft eben noch ein bisschen Energie bei der Umwandlung und so weiter, bei der Verstoffwechselung. Und deswegen hat sogar die Low-Fat-Gruppe mehr verloren, obwohl sie die höhere Insulinausschüttung hatte. Ist ja klar, weil sie mehr Kohlenhydrate gegessen haben.
Aber man muss jetzt auch erwähnen, dass man nicht komplett auf die Fette verzichten sollte. Das Nein. hat ja langfristig auch fatale Folgen.
Ja, fatal wenn, jetzt nicht, du hast jetzt nicht
Ja, wenn ich jetzt langfristig
keine
10 Gramm
Folgen.
Ja,
ja,
okay.
Ja.
War jetzt schon wieder überdramatisiert.
Ja, fatale, ja. Es ist nicht gesund.
Hä, wenn ich jetzt ein Jahr lang 10 Gramm Fett am Tag essen würde.
Dann werden deine Hormone ziemlich in Mitleidenschaft gezogen.
Genau.
Also du kannst jetzt ganz einfach
Für mich wäre das fatal.
Genau, ganz bildlich wieder gesprochen, sind die Fette die Bausteine der Hormone. Und wenn du natürlich keine Fette zuführst, dann wird der Körper Schwierigkeiten haben, gewisse Hormone in deinem Körper zu produzieren. Also gibt es auch, ich selber habe auch die Erfahrung gemacht, viele wissen es ja gar nicht, aber als ich noch so in meinen Anfängen meiner Ernährung war, da kannte ich dich auch noch gar nicht, da habe ich auch mal anderthalb
war
Jahre
keine schöne Zeit, ne?
Richtig hardcore vegan gelebt, weil ich es nicht besser wusste.
Oh, hatte ich auch so eine Phase.
Und ja, und da habe ich sehr low-fat gegessen, weil ja, ich war unwissend und ich habe dann so Videos gesehen, 2014 oder so war das, 2013. Ja, du brauchst gar nicht so viel Fett. Und wenn du einfach low-fat isst, dann kannst du auch ganz viele Kohlenhydrate essen, dann nimmst du einfach kein Fett zu. Ist auch irgendwo was Halbwahres dran. Aber man merkt dann auch als Mann, wie die Libido darunter leidet, weil der Körper dann eben auch deutlich weniger Testosteron hat, wenn du super low fat isst. Wenn du nur 30 Gramm Fett am Tag isst als Mann, ist nicht so gut. Das heißt, letztendlich, man braucht genügend Fett, man braucht nicht übermäßig viel Fett. Ja, aber so möglichst low fat, unter 30 Gramm Fett Diät gibt's ja sogar.
Ja.
Das kennen die, ich sag mal, die Frauen Ü40 kennen vielleicht noch die U30 Gramm Fett Diät. Ist eigentlich schon krass, dass es sowas überhaupt auf dem Markt gab und nicht irgendwie bestraft wurde, dass man die Menschen eine solche Diät machen lässt.
Komm, es gibt doch immer noch richtig weirde Sachen. Es gibt doch irgendwelche 600-Kalorien-Stoffwechsel-Diäten, die von Ärzten begleitet wird. Also das finde ich, das sollte bestraft werden. Weil man ja richtig, also ich sage das jetzt als Person, die selber mal übergewichtig war. So, du gehst zu einem Arzt und du denkst dir, boah, der wird mir helfen, das ist ja so der... Der weiß alles oder so. Und wenn er dir dann sagt, so 600 Kalorien essen, Stoffwechsel ankurbeln, das glaubst du ja auch, weil du denkst, ja, ein Arzt wird, der wird jetzt schon nicht lügen. Aber ich habe auch bei der Krankenkasse gearbeitet. Ich weiß, dass die ja alle irgendwelche Verträge da haben, dass die ihre Produkte loswerden, weil die daran ja halt auch Geld verdienen.
Ja, das stimmt schon. Letztendlich sollte man einem Arzt nicht einfach vertrauen, nur weil er Arzt ist, sondern man sollte einem Arzt vertrauen, wenn man sieht, okay, er weiß, wovon er spricht. Also genauso wie es Leute gibt, die Arzt sind, da gibt es welche, die Ahnung haben, die sich in ihrer Freizeit fortbilden, so fortbilden, gibt welche, die es nicht machen. Genauso gibt es jetzt freie Abnehmcoaches, nenne ich mich jetzt einfach mal, oder Barman Coaching, Abnehmcoaches, die Ahnung haben, die viel Erfahrung haben, die sich einfach selbst fortbilden und welche, die es nicht tun. Und natürlich dann letztendlich der Zuhörer oder der Kunde, der Interessent muss dann versuchen zu evaluieren, okay, wem kann ich vertrauen und wem nicht. Am besten, man schaut sich vielleicht mal ein paar Inhalte von der Person an, vielleicht auch Ergebnisse, die die Person produziert hat. Spricht, was viele machen, die bevor sie bei uns Kunde werden, sie schreiben ehemalige Kunden an oder aktive Kunden an und sagen, hey, kann ich denen da vertrauen? Funktioniert das wirklich? Ja, und so kann man so ein bisschen herausfinden.
Ich gucke mir bei Ärzten immer die Google-Bewertungen an. Natürlich ist bei Ärzten halt auch, okay, wenn die sich jetzt so gar nicht um ihre Bewertungen kümmern und dann jetzt nur die negativen kommentieren, ich weiß. Aber ja, bei einem Arzt, finde ich, merke ich das immer ziemlich schnell, wenn ich da bin und er mich über Sachen informiert oder nicht.
Ja.
So. Bei Ärzten habe ich mittlerweile ein gutes Gefühl, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, was noch in der Tagesschau vorkam, wenn wir schon mal beim Thema sind, da wurde ja so ziemlich auf Kohlenhydrate rumgeritten. Also abends auf Kohlenhydrate verzichten war noch ein Thema. Ja, ich weiß nicht.
Aber es ist doch eigentlich voll, ich würde sagen, lieber abends Kohlenhydrate essen, weil die machen ja tendenziell einen müde.
Ja, es ist halt so eine Aussage aus 1980 gefühlt. Also keine Ahnung, wer das noch glaubt, dass man abends auf Kohlenhydrate verzichten sollte. Im Gegenteil. Also erstmal ist es fast schon dadurch widerlegt, dass wir gerade gesagt haben, okay, Insulin verhindert nicht den Fettabbau. Das heißt, du kannst auch abends mit einem hohen Insulinspiegel schlafen gehen. Dadurch wird jetzt der Fettabbau nicht verhindert. Am Ende zählt die Kalorienbilanz. Wie du auch sagst, es ist, oder die meisten Menschen werden wahrscheinlich sogar gute Erfahrungen damit machen, abends kohlenhydratreich zu essen, weil Kohlenhydrate, ich meine, jeder Makronährstoff, den man konsumiert, wirkt oder schüttet Hormone im Körper aus oder bewirkt eine gewisse Reaktion. Eiweiß esse, Proteinbiosynthese bei einer gewissen Leucinmenge, Kohlenhydrate schütten Insulin aus, erzeugen auch eine Hormonreaktion und tendenziell machen Kohlenhydrate dadurch etwas müde.
Deswegen haben auch manche so ein Mittagstief.
Genau, vor allem dann Kohlenhydrate in Kombination mit Fetten kann dann ja schon mal müde machen. Und deswegen ist es eigentlich sogar ratsam, die Kohlenhydrate am Abend zu essen. Also wenn man jetzt so den perfekten Tagesablauf nennen müsste, dann hey, geh nachmittags irgendwie zum Training und danach isst die Kohlenhydrate. So, dann hast du wahrscheinlich performancemäßig wahrscheinlich das meiste rausgeholt. Ich meine, man muss jetzt nicht nachmittags zum Training gehen, kann auch morgens gehen, man muss dann so ein bisschen umbauen. Was ich aber zum Beispiel nicht machen würde, ist morgens zum Training gehen und danach dir die komplette Ladung Kohlenhydrate reinscheppern. Dann wirst du wahrscheinlich erstmal ein kleines Tief haben. Was auch ein Thema war, dann war es das aber auch mit dem Thema Tagesschau, war, dass sie gesagt haben, ja, Fasten, also intermittierendes Fasten, Intervallfasten, hilft beim Fettabbau, weil man weniger Insulin ausschüttet. Was sagst denn du dazu? Nein. Ja, also auf der einen Seite will ich gar nicht abstreiten, dass Intervallfasten, also es hilft beim Abnehmen durchaus, aber nicht, weil man dadurch weniger Insulin ausschüttet, weil wir wissen ja, die Insulinausschüttung beeinflusst den Fettabbau nicht stark, sondern die Kalorienbilanz tut es. Und IF, also Intervallfasten, kann dir dabei helfen, deine oder die Kalorienbilanz zugunsten eines Kaloriendefizits zu beeinflussen. Das heißt, wenn du ein kleineres Essensfenster hast, dann wirst du wahrscheinlich etwas weniger Kalorien konsumieren. Die Chance ist auf jeden Fall höher. Und dadurch bist du dann tendenziell in einem Kaloriendefizit und dadurch nimmst du ab. Das heißt, du kannst mit Intervallfasten dick werden, wenn du im Kalorienüberschuss bist. Du kannst dünn werden, wenn du im Defizit bist. Letztendlich ist Kalorien oder ist Intervallfasten einfach nur ein Werkzeug, was dir dabei helfen kann, das Kaloriendefizit leichter zu erreichen. Und das ist alles. Und das ist das ganze Geheimnis zu Intervallfasten. Und lustigerweise kommen ja dann immer wieder Fragen.
Also würdest du sagen, das ist der einzige Grund beim Intervallfasten? Weil ich habe ja schon also, öfter mal irgendwelche angeblichen Forscher oder so gesehen, die
Thema dann so Autophagie wollen. Und so weiter.
Kann sein.
Okay, so. Ja, Autophagie ist nochmal ein anderes Thema. Können wir mal wann anders besprechen.
Also die meinten, dass Intervallfasten halt viele gesundheitliche Vorteile hat.
Also es ist so tatsächlich sogar so, dass Frauen aufpassen müssen beim Intervallfasten, weil Frauen sind da deutlich empfindlicher und manchen Frauen tut das, ich sag mal, auch nicht gut und das kann so gar nicht mal so super sein für den Körper. Es ist natürlich völlig richtig, dass der Mensch evolutionär nicht darauf ist gewohnt, längere Zeiten nichts zu essen und dann viel Nahrung zu essen. Das heißt, grundsätzlich ist es schon richtig, dass da unser Körper gut mit klarkommt, aber es ist jetzt, wie gesagt, nicht so, dass du dadurch besser abnehmen wirst oder irgendwelche anderen krassen Vorteile hast. Und auch diese, oder viele stellen sich so vor, okay, Intervallfasten ist irgendwas Magisches und stellen mir dann, ich kriege die Frage so oft, darf ich Kaffee mit Milch während des Intervallfastens trinken? Und es ist halt so, jo, dann mach es halt. Also letztendlich, Intervallfasten funktioniert, weil das Essensfenster kleiner ist, dadurch dein Blutzuckerspiegel längere Zeit stabil ist. Das heißt, wenn du morgens aufstehst und nichts frühstückst, nichts isst, bis zum Beispiel 12 Uhr mittags, ist der Blutzuckerspiegel stabiler. Du hast etwas weniger Hunger. Dadurch fällt es dir leichter, weniger Kalorien zu konsumieren. Du bist im Defizit. Wenn du jetzt Kaffee mit Milch trinkst, okay, dann steigt der Blutzuckerspiegel ein bisschen an. Aber ansonsten nichts.
Und was hältst du von so,
die Kalorienbilanz?
So, es gibt doch so richtige Fastenwanderungen und so, ne? Also, oder so, ist das Heilfasten, was die machen? So 4-5 Tage dann gar nichts essen?
Ja, kommt drauf an, ne? Wenn du das jetzt natürlich wirklich machst, um abzunehmen, lost. Wenn du es machst, weil du sagst, okay, das hat etwas Psychisches, Mentales, kann man machen. Also ich sag mal, es bringt dich jetzt nicht um. Aber es ist natürlich auch nicht so, dass es jetzt gesundheitlich krasse Benefits hat. Wenn jetzt jemand sagt, ich mache es aufgrund meiner oder für meinen Körper, dann würde ich sagen, nee, das ist Quatsch.
Ja.
Wenn jemand sagt, ich mache das für meine Psyche und das tut mir gut, mal so zu wandern ohne Smartphone mehrere Tage und ich merke danach, tut es fühle ich mich einfach gut. Ja, okay, ist in Ordnung, kannst du machen. Viele übergewichtige Personen berichten halt positiv. Und das ist auch einfach zu erklären. Also wenn übergewichtige Personen, die ständig überkalorisch essen, mal ein paar Tage nichts essen, dann werden die sich gut fühlen und der Körper ist auch mal froh, jetzt mal keine Kalorien zu bekommen. Mal ein bisschen wieder, ich sag mal, sich zu sensibilisieren, dann werden die sich gut fühlen. Aber genauso.
Aber es ist nur gut fühlen, oder?
Ja, es wird dem Körper grundsätzlich auch mal gut tun, weil der Körper kriegt ja sowieso schon die ganze Zeit zu viel Energie.
Okay.
Aber genauso ist es ja auch bei unseren Kunden, wenn die dann plötzlich im Kaloriendefizit sind und ihre Ernährung umstellen, fühlen die sich plötzlich auch gut.
Also wirst du jetzt so.
Es ist jetzt nicht, man muss jetzt nicht komplett fasten, um dieses Gefühl zu bekommen, sondern man könnte auch einfach die Ernährung vernünftig umstellen und dann würde man sich auch nach wenigen Tagen oder nach ziemlich kurzer Zeit gut fühlen.
Habe ich dir mal erzählt, dass ich 3 Tage gefastet habe?
Nee.
Boah, war die Hölle. Ich hatte mal so eine Shake-Marke, hatte ich mal gekauft. Dachte, das wäre die Lösung. Und dann sollte man 3 Tage lang nichts essen, nur Wasser trinken, um dann mit den Shakes anzufangen. War die Hölle, wirklich. Ich verstehe nicht, wie Leute das durchziehen.
Man gewöhnt sich aber nach 1-2 Tagen ans Fasten.
Ja, aber ich war noch jünger, da war man ja öfter noch mal mit Freunden draußen und darauf wollte ich halt nicht verzichten. Hm. Und wenn ihr dann in einer Bar hockt und die essen alle und du trinkst da dein Glas Wasser, so, auch nicht geil. Aber dann hatten die so in ihr Magazin da geschrieben, ja, das macht man, damit der Körper sich einmal richtig resettet und so. Man denkt so, boah, das macht alles einfach Sinn. Ich mach das jetzt.
Ist ja wahrscheinlich auch ziemlich motivierend, wenn du 3 Tage nichts isst und du siehst, wie das auf der Waage richtig runtergeht, ne?
Ja. Aber ich finde, das kann ja auch irgendwie ein bisschen so ein gestörtes Essverhältnis machen, weil man dann ja so denkt, je weniger ich esse, desto mehr nehme ich ab. Ist ja auch nicht geil. Und das als so 18-Jähriger oder so 19-Jähriger?
Ja, gut ist es nicht. Also grundsätzlich funktionieren ja viele Diätprogramme so, dass sie dich zu Anfang motivieren möchten. Und du dann in der ersten Woche schon möglichst gut Gewicht verlieren sollst, damit du dann eben motiviert bist und auch begeistert bist. Das heißt, möglichst entweder sagen, okay, Low Carb essen, damit du Wasser verlierst, gar nichts essen, 500 Kalorien stoffwechselkurmäßig essen, damit das Gewicht relativ schnell purzelt. Und ja, letztendlich, man kann so leicht ein Diätprogramm kreieren. Das ist eigentlich immer die gleiche Masche. Man nimmt irgendein Produkt oder irgendeinen Shake oder irgendeine Pille, die an sich gar keine besondere Wirkung hat. Und dann schickt man die Leute einfach ins Kaloriendefizit, indem man noch um dieses Produkt herum irgendetwas kreiert. Also entweder ersetzt der Shake eine Mahlzeit, sodass du ins Defizit kommst, entweder sollst du halt abseits oder neben den Pillen noch irgendwie super eiweißreich essen und einen ganz strikten Diätplan einhalten. Das heißt, die Ernährungsumstellung oder was du nebenher machst, sorgt dann eigentlich fürs Ergebnis. Das Produkt sorgt eigentlich gar nicht fürs Ergebnis. Die Wirkung wird aber dem Produkt zugeschoben. Also es wird gesagt, wegen der Pille, wegen dem Shake nimmst du ab, obwohl du es wegen des Kaloriendefizits tust. Und dann wird gesagt, yo, dieses Produkt hat dir gerade geholfen, innerhalb von einer Woche 4 Kilo abzunehmen.
Ja.
Könnte ich auch einfach sagen, ich mache jetzt die Apfeldiät. Mein Apfel kommt aus Chile, eingeflogen, ganz besondere Apfel. Und der hilft dir, innerhalb von 2 Wochen 4 Kilo abzunehmen. Und jetzt sage ich, okay, statt abends dein normales Abendessen zu essen, sollst du diesen Apfel nehmen. Und besonders die Schale hat eine ganz besondere Wirkung und du tust jetzt diesen Apfel zerkleinern, tust noch vielleicht mal ein anderes Produkt, irgendein Eiweißpulver mit rein und das trinkst du am Abend vor dem Schlafengehen statt deiner abendlichen normalen Mahlzeit und du wirst sehen, du wirst in den ersten 2 Wochen 4 Kilo verlieren. Der magische Apfel, jetzt für 99,99 €. Zack, Apfeldiät, Chile-Apfeldiät. Und so kann man es natürlich... Also so werden ja immer wieder neue Programme erfunden und
die werden
auch immer wieder zum Jojo-Effekt führen.
Klar.
Weil der Jojo-Effekt ja dadurch kommt, dass man irgendwelche Sachen macht, die dann ein Ende haben und die man nicht dauerhaft umsetzen kann oder auch gar nicht möchte, weil man schon mit der völlig falschen Einstellung an die Abnahme herangeht.
Ja, mir tut das halt aber immer so leid, weil wenn man da so unwissend ist, Und wie gesagt, ich war es ja auch, dann ergibt das für, also ergibt das immer so Sinn. Ich weiß noch, so damals diese Zeitschriftendiäten, Brigitte-Diäten oder so, gab es auch die Ananas-Diät, so. Und wenn die dann so schreiben, ja, die Ananas hat ganz viele Antioxidantien und man weiß eigentlich gar nicht, was das Wort ist, aber es hört sich halt alles so schlau an. Dann denkt man so, ja, ergibt Sinn, mach ich. Ja, ja. Das wird das neue Superfood. Und deswegen tut mir das so leid, dass das immer so schamlos ausgenutzt wird.
Die Story um diese Produkte kreieren, die haben eigentlich einen Award verdient dafür, dass sie so kreativ sind und da wirklich einfach nur Bullshit hinschreiben, der sich gut verkauft.
Ob die so in der Redaktion sitzen und so denken, wer das glaubt, oder ob die das selber so glauben, weil die irgendeinen dummen Ernährungsexperten gefragt haben.
Ja, also die Sache ist ja, dass die werden häufig, oder die Dinge werden häufig dann so kreiert, dass irgendwo gibt es dann irgendeine Studie, jetzt bei Ananas weiß ich es nicht, aber irgendwo gibt es dann eine Studie, die irgendwann mal irgendwo gemacht wurde, wo dann irgendwie festgestellt wurde, okay, Ananas hilft durch die Enzyme, Protein besser zu verdauen. Und irgendwo ist dann so ein kleiner, wie sagt man, Ast, nach dem gegriffen werden kann. Und dann zieht man diesen völlig aus dem Kontext, weil da irgendwo so halbwegs ganz bisschen was dran ist. Und dann wird diese Story, und dann wird das richtig hochgepusht, sage ich mal, noch viel Ausgedachtes, noch so ein bisschen dran gefuscht und ja, dadurch, dass Ananas das dabei hilft, die Proteine zu verdauen, wirst du plötzlich die und diese Reaktion oder wird das und das passieren und dann wird dann noch plötzlich irgend so ein Diätprogramm herumgebaut und dann hat man eben diese neue Diät.
Ja, aber so als Person, die man, also die abnehmen will, man greift halt wirklich nach jedem Ast, den es gibt, so.
Ja. Gut.
Na gut.
Reden wir schon ein bisschen länger, ne?
Halbe Stunde.
Dann würde ich sagen, schön, dass du heute zu Gast warst.
Mensch, ob ich nächstes Mal wieder Gast sein werde.
Und danke fürs Zuhören. Gerne Podcast abonnieren, wenn das geht.
Spotify kann man doch, ja.
Ja. Und gerne mal Feedback geben, ob ihr das cool findet, wenn ab und an mal eben so ein längerer Talk kommt.
Themen. Für einen Podcast.
Themen, Fragen könnt ihr gerne stellen. Und wir werden es jetzt immer in regelmäßigen Abständen machen. Ja, und wir sehen uns dann in einer nächsten Folge. Bis dahin.
Bis dann.